Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Wir haben Anfang des Jahres eine Umfrage gestartet mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und Sie zu den Inhalten unseres Podcasts befragt. Und ein immer wiederkehrendes Thema, was Sie sich gewünscht haben, waren die seltenen Lebererkrankungen. Und das passt natürlich gerade 2025 super, weil wir frisch im Februar die neue Leitlinie zu den seltenen Lebererkrankungen publiziert haben. Mein Name ist Petra Lünen und ich möchte heute gemeinsam mit Martial Sebode, Oberarzt an der gastroenterologischen Klinik des UK Eppendorfs, Ihnen einen Überblick und eine Handreichung für die wichtigsten Alltagstop 10 der Leitlinie geben. Hallo und herzlich willkommen, Herr Sebode.
Hallo Frau Lünen, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich, heute dabei sein zu können.
Ja, ich freue mich sehr und es gibt ja auch einiges zu besprechen. Ja, die Leitlinie ist ein wahnsinnig anstrengendes Geschäft. Das haben wir in den letzten mehr als zwei Jahre inzwischen erfahren. Es ist, glaube ich, Ihre erste Leitlinie, die Sie wirklich in verantwortlicher Position führen und mitleiten. Gemeinsam natürlich mit Professor Lohse, der Konsortialführer bei dieser Leitlinie ist. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, was das bedeutet, Konsortialführung. Aber stellen Sie sich doch erstmal mit ein paar kurzen Worten vor, Herr Sebode. Wer sind Sie, was machen Sie und warum setzen Sie sich so für die seltenen Lebererkrankungen ein?
Ja, vielen Dank, Frau Lühn, erstmal für die einleitenden Worte. Genau, mein Name ist Marcel Sebode, ich bin Oberarzt im UKE in Hamburg und befasse mich schon, ja, ich würde schon sagen, seit 10, 15 Jahren halt insbesondere mit den autoimmunen Lebererkrankungen und bin auch bei uns fest verankert in einer Spezialsprechstunde, der sogenannten JAEL-Sprechstunde für autoimmune Lebererkrankungen bei uns am UKE und arbeite schon lange mit Professor Lohse und Professor Schramm zusammen. Und ja, vor 3-4 Jahren gab es halt eine Ausschreibung für eine Förderung für seltene Lebererkrankungen durch den Innovationsfonds des GBA. Darauf haben wir uns beworben, auch zusammen mit Ihnen und zusammen mit Herrn Lohse. Und ja, wir haben halt ein gutes Team, wo ich mich auch gut aufgehoben fühle. Und ja, durch regelmäßige Treffen, glaube ich, haben wir auch diese Leitlinie sehr gut strukturiert und vorangebracht.
Ja, absolut. Auch für uns ist das tatsächlich ein Novum gewesen. Wir finanzieren die Leitlinien ja normalerweise aus der Geschäftsstelle, aus der DGVS heraus mit eigenen Mitteln. Es gibt andere Förderprogramme, insbesondere für die onkologischen Leitlinien, wo wir aber auch relativ frei in der Gestaltung sind. Mit diesem Innovationsfondsprojekt haben wir natürlich auch eine bestimmte Methodik und Struktur aufgestülpt bekommen, die wir bisher nicht so hatten. Also ich glaube, für mich war so eines der wichtigsten Punkte, wir haben bisher immer eine Evidenzrecherche und Bewertung, vor allem eine Evidenzbewertung nach Oxford gemacht. Wir waren jetzt bei der Innovationsfonds-Leitlinie aufgefordert, das nach GRAID zu tun. Das war schon eine sehr aufwendige Geschichte, glaube ich, ne, was wir da zu stemmen hatten.
Auf jeden Fall. Und wir haben auch Neuland beschritten halt. Die Ausschreibung war ja so, dass es 3 Leitlinien entwickelt werden sollten halt. Und für seltene Erkrankungen im Allgemeinen ist das ja auch ein Niveau, was bisher noch nicht so in der Art beschritten wurde. Und deswegen, wir waren natürlich auch so ein bisschen unsicher, ob wir die entsprechende Evidenz haben und die entsprechenden Studien, um das S3-Niveau zu erreichen. Aber wir waren natürlich optimistisch, sonst haben wir uns nicht darauf beworben. Aber insofern sind wir auch ganz glücklich, dass wir das erfolgreich zum ersten Abschluss gebracht haben und auch daran weiterarbeiten. Es ist ja eine Förderung für eine Living Guideline, wo es jährliche Aktualisierung gibt und wir arbeiten weiter dran.
Genau, und da müssen wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ich würde auch als Fazit sagen, diese Innovationsfondsförderung hat sich gelohnt. Also es hat eine qualitative Verbesserung gebracht. Also das waren Gelder, die den seltenen Erkrankungen, speziell den seltenen Lebererkrankungen gut getan haben. Und ich glaube, es ist auch die erste S3-Leitlinie in diesem Bereich, die überhaupt existiert, oder? Beliege ich da falsch?
Also alle seltenen Erkrankungen überblicke ich auch nicht, aber so von dem, was ich überblicke, auf jeden Fall. Wir haben ja halt die alte DGVS-Leitlinie von 2017, die S2K-Leitlinie hiermit auf S3-Niveau angehoben. Und parallel in diesem Leitlinienprojekt wollen wir halt aber auch noch die anderen seltenen Lebererkrankungen adressieren. In dieser Förderperiode haben wir das auch gemacht. Wir haben auch eine neue Leitlinie zu genetisch cholestatischen Syndromen entwickelt. Mhm. Da gab es keine Vorarbeit und dann gleich auf S3-Niveau. Das war natürlich auch ein hoher Anspruch, da wir hatten. Und das haben wir aber sehr erfolgreich, insbesondere mit unseren pädiatrischen Kollegen, Professor Buffler und Herrn PD Hudert aus der Charité in Berlin, sehr erfolgreich gemacht, die dieses Leitlinienprojekt vorangetrieben haben.
Genau. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass Sie das sagen über die genetisch-cholestatischen Syndrome. Die Leitlinie wird ja jetzt in Kürze folgen. Heute sprechen wir über die autoimmunen Lebererkrankungen, die PBC und die PSC. Und Sie haben eben schon erzählt, Sie betreuen eine Spezialsprechstunde. Ich weiß, dass das UKE auch ein Standort dieses europäischen Netzwerkes für Rare Liver Diseases ist. Also Sie sehen da schon viele Patienten, die manche Kolleginnen und Kollegen in ihrem Leben nicht so zu Gesicht bekommen. Wie häufig sind denn diese seltenen Lebererkrankungen? Wie viele Patienten sehen Sie in Hamburg? Und vor allem, wie finden die den Weg zu Ihnen? Geht das immer über die Gastroenterologie in der Niederlassung? Wie ist so dieses Bild, was Sie tagtäglich sehen in Ihrer Praxis?
Also diese Sprechstunde haben wir 5 Tage die Woche, wochentags, auch in der Zeit von 8 bis 16 Uhr, wo wir nur Patienten halt mit autoimmunen Leberkrankungen oder immunvermittelten Erkrankungen sehen. Es gibt ja auch noch seltenere Erkrankungen wie die AIH, PBC, PSC, wie zum Beispiel die hepatische Manifestation der Sarkoidose etc. Also die sehen wir in diesen auch, aber natürlich AIH, PBC und PSC machen den Hauptteil dieser ambulanten Versorgung aus. Und ja, Sie sagen es schon, es sind sehr seltene Erkrankungen, aber unter den seltenen Erkrankungen sind die klassischen Autoimmunerkrankungen dann doch relativ häufig. Mhm. Das betitelt sich so auf Prävalenzen so ungefähr von 10 bis 40 pro 100.000 Einwohner und die europäische Definition von einer seltenen Erkrankung ist kleiner gleich 50 pro 100.000 Einwohner. Also da sind wir schon auch etwas an der Grenze und deswegen sehen wir auch recht viele dieser Patienten. Und ja, wie kommen diese Patienten zu uns? Ja, es ist halt, wir haben eine lange Tradition bei uns und wir sind auch gut vernetzt. Es ist halt oft durch diverse Kanäle halt diese Patienten zu uns kommen und wo wir aber auch im Rahmen des europäischen Referenznetzwerks für seltene Erkrankungen auch Online-Konsultationen machen, also auch europaweit, mit dem gesamten Netzwerk natürlich, das sind nicht nur wir. Mhm. Ja, schlussendlich ist es halt eine gute Teamleistung in diesem Netzwerk.
Ja, das ist irgendwie verrückt und dann wird die seltene Erkrankung bei Ihnen sozusagen zu einer häufigen und das ist natürlich ein Qualitätsvorteil und das ist ja das, was Sie auch durchsetzen wollen, auch mit dem Netzwerk, über das wir gerade gesprochen haben. Wir haben aber schon gesagt, und das war auch so ein bisschen der Wunsch unserer Hörerinnen und Hörer, wir wollen heute nicht zu sehr ins Spezifikum gehen, sondern wir wollen ein bisschen auch so eine Alltagshandreichung geben, gerade für die Gastroenterologinnen und Gastroenterologen, die diese Krankheitsbilder dann eben doch in der Praxis immer wieder mal sehen. Und ich würde gern anfangen eigentlich mit dem Kapitel Diagnostik. Wenn ich in der Praxis arbeite, am Grundversorgungskrankenhaus oder so, in welcher Konstellation sollte ich denn hellhörig werden? Wann muss ich dran denken, hier könnte es sich jetzt um eine Autoimmunleberkrankung, PBC, PSC oder so handeln. Was sollte mich da in Alarm versetzen? Wonach muss ich gucken? Was sind die typischen Symptome, mit denen die Leute dann kommen?
Also ich glaube, grundsätzlich sollte man bei jeder unklaren Hepatopathie erstmal auch an eine autoimmune Lebererkrankung denken, weil sie dann doch gar nicht so selten sind. Aber, und das ist natürlich etwas der Spezialfall, sollte man auch daran denken, dass gerade wenn man die Häufigkeit der Fettlebererkrankung oder besser gesagt der metabolisch assoziierten steatotischen Lebererkrankung bedenkt, dass auch eine autoimmune Lebererkrankung in Kombination mit der viel, viel häufigeren halt Fettlebererkrankung auftauchen kann. Aber grundsätzlich erstmal bei jeder unklaren Lebererkrankung sollten Sie so ein Basisset an diagnostischen Tests auf die autoimmune Lebererkrankung durchführen. Mhm. Das sind auf jeden Fall die Immunglobulin-Bestimmungen, die wir da anraten. Das IgG ist ein Aktivitätsparameter der Autoimmunhepatitis, das dann oft selektiv erhöht ist. Das IgM findet sich in einem Teil der PBC-Patienten erhöht und das IgA finden Sie häufiger bei einer alkoholischen Lebererkrankung, sodass Sie damit schon mal relativ viele Erkrankungen abdecken und ausschließen können. Natürlich dann die Autoimmunserologie ist dann ein weiteres wichtiges Puzzlestück für die Diagnostik, wo Sie auf die klassischen Autoantikörper der Autoimmunlebererkrankungen screenen, aber auch dort gibt es natürlich verschiedene Testsysteme, aber auch in unserer Leitlinie sagen wir da ganz genau halt, welche Antikörper erstmal grundsätzlich zur Basisdiagnostik gehören und welche dann wirklich erst in der erweiterten Diagnostik getestet werden sollten. Und ja, schlussendlich ist es dann halt auch noch die apparative Diagnostik. Natürlich, Sie brauchen als Basis natürlich den Ultraschall, aber wenn Sie eine cholestatische Erkrankung haben, brauchen Sie halt die MRT-MRCP hinsichtlich der PSC, um sich die Gallenwege genau anzugucken. Und im Zweifel und zwingender Bestandteil der Diagnostik für die Autoimmunhepatitis ist dann noch die Leberbiopsie, die Sie brauchen. Aber das ist so ein bisschen das Handwerkszeug, was Sie für die Diagnostik der Autoimmunlebererkrankung brauchen.
Mhm. Genau, ich glaube, das ist ein guter Anhalt und wir deklinieren das jetzt nicht runter, welche Autoantikörper das alles sind. Das kann man super nachlesen in der Leitlinie. Aber trotzdem nochmal zum Thema Biopsie. Soll man die machen und wann macht man die? Zu welchem Zeitpunkt? Wann steige ich damit ein? Das ist ja schon auch ein belastender Eingriff für die Patienten.
Also das muss man für die einzelnen Erkrankungen differenziert betrachten. Für die autoimmune Hepatitis ist es wirklich ein zwingender Bestandteil der Diagnostik. Da können Sie sich nicht auf die reine Autoantikörperdiagnostik verlassen. Für die PBC hingegen wird sie relativ selten oder fast gar nicht gebraucht für die klassische PBC. Da reicht es aus, wenn Sie eine typische Laborkonstellation mit chronisch erhöhten Cholestase-Parametern haben und den typischen Autoantikörpern, klassischerweise den A-Maß. Und dort brauchen Sie die Diagnostik nur eigentlich in unklaren Fällen oder wo Sie vielleicht ein Variantensyndrom vermuten, wo es auch Hinweise gibt, dass eine entzündliche autoimmune Komponente halt dabei ist. Für die PSC reicht in der Regel Diagnostik. Der MRCP auch dort ist eigentlich nur ein Sonderfall, wo Sie mal auf die Biopsie zurückgreifen müssen. Also ist für jede Erkrankung unterschiedlich zu betrachten.
Mhm. Können wir da gleich auch ein Wort zum Verlauf sagen? Wir kommen ja gleich noch auf die verschiedenen Therapiestrategien zu sprechen. Biopsie im Verlauf, gibt es da auch eine Empfehlung in der Leitlinie? Sie setzen dann mit der Therapie ein, gibt es da so bestimmte Zyklen, in denen man dann auch so eine Art Therapiekontrolle per Biopsie durchführen sollte? Oder reicht es, wenn man das Labor chemisch und klinisch betreut?
Die Biopsie ist dann vor allen Dingen notwendig, wenn die Therapie nicht gut läuft, wenn Sie halt kein gutes laborchemisches Ansprechen haben, beispielsweise, das gilt eigentlich für alle drei autoimmunen Leberkrankungen, wo Sie dann durch die Biopsie noch einmal die Diagnose bestätigt haben wollen und wo Sie zusätzliche Leberkrankungen ausgeschlossen haben wollen, aber auch ein Grading der entzündlichen Aktivität haben wollen. Es gibt auch bei den autoimmunen Leberkrankungen unterschiedlichste Verläufe. Sie haben teilweise aggressivere Formen der autoimmunen Hepatitis. Da wollen Sie eine Quantifizierung der entzündlichen Aktivität haben, um zu wissen, ob Sie jetzt die immunsuppressive Therapie intensivieren müssen. Also das ist halt ein wichtiger Punkt, den das Grading, also halt den Fibrosegrad, den können wir in der Regel schon recht gut nicht invasiv testen. Da gibt es halt die transiente Elastographie, die sehr gut etabliert ist bei den autoimmunen Leberkrankungen, die uns da gut leitet, um einen Progress festzuhalten. Aber natürlich, wenn wir die Biopsie machen, gucken wir uns unter dem Mikroskop auch an den aktuellen Fibrosegrad. Aber das sind so Indikationen, wo Sie eine Verlaufsbiopsie benötigen.
Das heißt aber dann im Umkehrschluss ja eigentlich auch, dass man die Elastographie auch gleich zu Beginn einsetzen soll, um sozusagen so eine Abschätzung, Stadium und Prognoseabschätzung machen kann und den Patienten im Verlauf eben dann auch ohne Biopsie betreuen zu können.
Auf jeden Fall. Die Elastographie würden wir auch bei Diagnose durchführen und dann in der Regel ist es ausreichend, diese Untersuchung dann jedes Jahr zu wiederholen. Aber es gibt auch Fallstricke. Sie müssen wissen, dass bei der Autoimmunhepatitis gerade halt in der Anfangszeit, wo die Patienten noch nicht ausreichend therapiert sind, falsch hohe Messwerte gesehen werden. Die Leber wird einfach auch steifer und fester durch den Grad der Entzündung, sodass gerade so in der Anfangszeit in den ersten 6 Monaten die Werte noch nicht unbedingt repräsentativ sind, wenn sie erhöhte Messwerte haben. Wenn sie natürlich geringe Messwerte haben, die sind valide in dieser Anfangszeit mit entzündlicher Aktivität. Das sind aber, wie gesagt, auch die Cholestase. Bei den cholestatischen Autoimmunleberkrankungen könnte in der Anfangszeit oder bei vermehrter Cholestase auch zu falsch hohen Werten führen. Aber ja, das ist ein guter Verlaufsparameter und wir brauchen am Anfang der Diagnostik einen Ausgangswert.
Jetzt zusammenfassend bei dem, was Sie jetzt alles gesagt haben, kann man ja sagen, die Diagnostik dieser Erkrankung ist jetzt nicht selbsterklärend. Die ist schon durchaus komplex. Es gibt verschiedene laborchemische Konstellationen mit verschiedenen Schwellenwerten, die in verschiedene Richtungen zeigen können. Es gibt apparative Diagnostik, die man interpretieren muss. Trotzdem beginnt natürlich die Diagnostik immer in der Peripherie, also vor Ort. Wann ist denn aus Ihrer Sicht dann der Zeitpunkt, wo ein Patient in einem spezialisierten Zentrum vorgestellt werden sollte?
Wir würden auch dazu raten, dass gerade auch in der Anfangszeit man sich ruhig den Rat des Zentrums dazu holt, um die Diagnose einfach auch vielleicht zu bestätigen. Gerade wie Sie schon gesagt haben, es gibt halt diagnostische Probleme. Viele der Tests sind nicht spezifisch für die Autoimmunleberkrankungen. Es gehört viel Erfahrung dazu. Sie sind subjektiv, gerade was halt so die entzündlichen Muster in der Leberbiopsie angeht, die zu interpretieren und zu werten, bedarf es viel Erfahrungen. Auch die Betrachtung der MRCP-Bilder halt mit den Gallenwegsveränderungen bedarf einer gewissen Erfahrung. Also insofern würde ich dazu raten, ruhig am Anfang schon den Kontakt zum Expertenzentrum zu suchen, die Diagnose einmal zu bestätigen. Und wir führen diese Patienten auch immer sehr gerne auch in einer gemeinschaftlichen Therapie mit dem Partner vor Ort. Und das ist dann ausreichend, dass diese Patienten dann vielleicht so einmal im Jahr zu uns kommen und wenn die Therapie gut läuft, auch in größeren Abständen. Aber ja, zur Bestätigung der Diagnose oder wenn halt die Therapie schlecht läuft, wenn man das Gefühl hat, die erhöhten Leberwerte kriegt man selber nicht gut in den Griff, man fürchtet einen Progress zur Zirrhose oder halt dann auch das Worst-Case-Szenario, dass sie das Gefühl haben, das könnte ein Transplantationskandidaten werden. Also es sind verschiedenste Szenarien, wo man sich, glaube ich, den Rat vom Expertenzentrum einholen sollte.
Jetzt nochmal so aus wissenschaftlicher Perspektive gefragt, alle Patienten, die Sie sehen, werden aber dann auch in ein Register aufgenommen, weil das ja dann doch auch mittelbar einen Vorteil für alle Patienten bedeutet, wenn sie zentralisiert erfasst werden.
Auf jeden Fall, und das machen wir auch im Rahmen des Europäischen Referenznetzwerks für seltene Lebererkrankungen. Dort haben wir ein prospektives Register, was es bisher auch für die autoimmunen Lebererkrankungen noch nicht gab. Viele der Registerarbeiten in der Vergangenheit waren retrospektiv auf große Patientenkohorten, auch weltweit große Patientenkohorten gesammelt. Aber wie gesagt, unser Register, was wir aktuell nutzen, ist halt auch prospektiv, um naja auch neue Erkenntnisse über den Verlauf und die Therapie zu erlangen.
Ich würde jetzt gerne so ein bisschen auf die Therapie zu sprechen kommen und ich würde gerne starten eigentlich mit der PBC, weil das auch für mich ein einmaliges Erlebnis war. Sie hatten als Zweitlinie Ubiquitolsäure in der Leitlinie eigentlich schon abgestimmt. Wir waren so im Prozess der Konsensuskonferenz und dann passierte was völlig Außergewöhnliches oder wahrscheinlich vom Prozess wohl nicht Außergewöhnliches, aber aus meiner Perspektive für eine Leitlinie Außergewöhnliches. Mitten im Prozess wurde die Zulassung für die Ubiquitolsäure in der Zweitlinientherapie PBC zurückgezogen. Ordnen Sie das mal für uns ein, Herr Seemode. Wie sind Sie damit umgegangen und was steht denn jetzt letztendlich in der Leitlinie drin?
Also ja, das war auch für uns oder für die ganze Community der Autoimmunleberkrankungen, glaube ich, ein sehr bewegendes halbes bis ein Jahr sozusagen. Es geht halt darauf zurück, dass die Zulassung der Ubiquitolsäure halt eine bedingte Zulassung war. Das war im Jahr 2016 mit der Auflage, noch Langzeitdaten nachzuliefern. Es zeichnete sich so schon ein bisschen ab aufgrund von Sicherheitswarnungen, die auch im Vorfeld schon veröffentlicht wurden, dass es ja Risiken gerade bei fortgeschrittener Fibrose, Zirrhose gibt mit diesem Medikament. Und der Prozess war dann so, dass Mitte 2024 eine offizielle Sicherheitswarnung von dem beratenden Gremium der EMA ausgesprochen wurde. Und schlussendlich dann Ende letzten Jahres halt die Zulassung der Ubiquitolsäure zurückgenommen wurde. Bei Sicherheitsbedenken, aber auch einer Relativierung des Nutzens und so ein ungünstiges Nutzenrisiko halt attestiert wurde. Tja, das traf uns genau in einer Zeit, wo wir eigentlich schon mit der ersten Version der Leitlinie abgeschlossen hatten. Aber natürlich war das so ein entscheidender Schnitt und ich glaube auch einmalig in der Gastroenterologie, dass man das erlebt
Absolut,
hat, wo wir natürlich jetzt darauf warten mussten und uns ja neu abstimmen mussten und erstmal halt die klare Empfehlung der bis dato zugelassenen Ubiquitolsäure zurücknehmen mussten. Und der Prozess geht auch weiter, weil dann Ende letzten Jahres auch die Zulassungen von zwei neuen Substanzen kamen, Elafibranor und Seladelpar. Und das ist natürlich jetzt auch Gegenstand der aktuellen Aktualisierungen, halt diese neuen Substanzen da jetzt wieder einzuordnen. Also deswegen die Zweitlinientherapie der PBC war in der letzten Zeit sehr bewegend und ja spannend und wir sind gespannt, was noch kommt.
Genau, und das finde ich auch schön. Also Sie hatten ja auch eben das Thema Aufwand und Living Guideline. Wir haben eine Living Guideline und man fragt sich natürlich dann schon bei seltenen Lebererkrankungen, bei dem Aufwand, den Ressourcen, auch personell, das, was Sie an Arbeitszeit reinstecken, aber in diesem Fall lohnt es sich tatsächlich. Also nach der Leitlinie ist vor der Leitlinie. Die neuen Empfehlungen sind schon auch wieder im Abstimmungsprozess. Und ja, Sie können eigentlich versprechen, dass zur Zweitlinientherapie dann neue Empfehlungen Ende des Jahres wahrscheinlich rauskommen werden mit den neuen beiden Medikamenten. Ne?
Auf jeden Fall.
Genau, vielleicht, wir sind ein bisschen fortgeschritten in der Zeit, aber trotzdem müssen Sie noch zwei Sätze sagen zur therapeutischen Neuerung bei AIH. Gibt es da so einen Punkt, den Sie bei der neuen Leitlinie machen wollen, was man sich so als mitnehmen soll für den Alltag?
Die AIH hinkt ja so ein bisschen bei neuen Therapieansätzen leider hinterher. Das hat verschiedenste Gründe. Das würde jetzt auch diesen Rahmen sprengen, sodass wir noch bei der Optimierung der althergebrachten Therapie sind. Und da gibt es halt die Neuerung, dass Cortison gar nicht mehr so hoch dosiert werden muss, um eine Remission zu induzieren. Da reichen in der Regel um die 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Es muss nicht mehr der Klassiker sein, 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, was natürlich hochrelevant für die Patienten ist, die halt unter den Steroidnebenwirkungen sehr leiden. Auch bei der AIH gab es eine neue randomisiert kontrollierte Studie bei der remissionsinduzierenden Therapie mit Mycophenolat Mofetil, das im Vergleich zum Azathioprin getestet wurde, wo jetzt auch im Update wir konkret Stellung zu nehmen, dass MMF in der Erstlinientherapie durchaus eine Alternative ist. Aber das sind so grob umrissen so die wichtigsten Neuerungen für die Autoimmunhepatitis.
Jetzt würde ich nochmal einen Punkt aufgreifen. Ich glaube, die PSC sparen wir hier tatsächlich mal aus. Da gibt es, glaube ich, noch weniger an Neuigkeiten, oder?
Bei der PSC gibt es noch weniger Neuigkeiten. Da warten wir aber in einer näheren Zukunft. Ergebnisse von laufenden Studien. Mhm. Zu dem aktuellen Zeitpunkt gibt es da wenig. Die Pruritustherapie, da gibt es neue Empfehlungen, halt, dass die Erstlinie Bezafibrat oder Rifampicin sein sollten und nicht mehr das Cholesteramin. Aber das ist natürlich auch für Patienten hochrelevant. Pruritus kann natürlich ein sehr quälendes Symptom sein. So ein paar Neuerungen haben wir da auch zu bieten.
Jetzt würde ich nochmal auf den einen Punkt zu sprechen kommen, dass man ja auch bei der Ubetichol-Säure so ein bisschen die Sicherheitsbedenken, Nebenwirkungen auch vielleicht zu stark unterschätzt hat. Insgesamt sind die Therapien natürlich Therapien, die sehr stark in die Biochemie des Patienten eingreifen. Für den Behandler vor Ort, wie wichtig ist es, proaktiv nachzufragen, wie es den Patienten geht, welche Symptome, Nebenwirkungen sollte ich abfragen und so weiter, um da auch den Patienten gut betreuen zu können?
Das ist hochrelevant, die klassischen Nebenwirkungen, die häufigen Nebenwirkungen zu kennen und auch den Patienten dann halt direkt abzufragen. Also auch ein paar Patienten von mir habe ich es oft erlebt, dass sie unter der klassischen Übelkeit und dem Erbrechen vom Azathioprin litten, aber auch von dieser Erkrankung, die selten ist und die auch der Hausarzt nicht gut einordnet, mal so erschreckt waren, dass sie das tägliche Erbrechen ausgehalten haben, bis sie dann halt wieder den nächsten Termin in unserer Ambulanz hatten. Und deswegen muss man wirklich diesen Patienten sagen, was ist häufig an Nebenwirkungen, wie sollen sich dann halt verhalten, um auch solche komplizierten Verläufe zu vermeiden. Deswegen, das ist hochrelevant, die Patienten und auch die Behandler gut über die potenziellen Nebenwirkungen zu informieren und ja, ihnen die Red Flags aufzuzeichnen, sowohl halt, was das Therapieansprechen angeht, wo muss nachjustiert werden und bei den Nebenwirkungen, was ist häufig und wie soll dann reagiert werden?
Ein großer Appell, Sie haben noch einen wichtigen Punkt in der Leitlinie gemacht, der Ihnen auch sehr wichtig war, der Leitliniengruppe sehr wichtig war, und zwar das Thema Schwangerschaft und Umgang mit Schwangerschaftswunsch bei ja oft jungen Patientinnen, die Sie sehen. Was geben Sie da den Leuten, den Gastroenterologinnen und Gastroenterologen mit auf den Weg in der Leitlinie?
Also da ist ganz wichtig, dass auf keinen Fall eine pauschale Antwort gegeben wird, dass eine Schwangerschaft aufgrund einer Autoimmunleberkrankung nicht möglich ist. Auch das haben wir schon häufiger erlebt und das wäre wirklich fatal, weil in der Tat halt eigentlich die Mehrheit der Patientinnen komplikationslos durch die Schwangerschaft und Stillzeit halt mit einer guten Betreuung gehen. Aber es bedarf natürlich halt einer guten Beratung. Das ist insbesondere relevant halt für die Autoimmunhepatitis. Die PBC betrifft ja vor allen Dingen ältere Patientinnen und Patienten. Aber bei der Autoimmunhepatitis, wenn sich junge Patientinnen vorstellen, geht auch die Frage nach der weiteren Familienplanung wirklich auch bei der Erstvorstellung schon los, damit wir wissen, wie wir diese Patienten therapieren sollen, um dann nicht auch frühzeitig bei einer gut laufenden Therapie diese wieder umstellen zu müssen, weil die Medikation dann mit der Schwangerschaft nicht kompatibel ist. Als Beispiel halt, das Mycophenolat Mofetil ist teratogen, das dürfen wir auf keinen Fall verwenden. Und das Azathioprin, die klassische Therapie, ist in der Regel überhaupt keine Probleme während der Schwangerschaft. Und deswegen die Familienplanung ist halt ein wichtiger Aspekt, den wir für die Therapieplanung brauchen.
Und umgekehrt dann auch Therapieumstellung und verhindern, dass dann sozusagen eigenmächtig Therapien abgebrochen werden aufgrund des Schwangerschaftswunsches, die dann zu einer Verschlechterung des Krankheitsbilds führt, ist das auch ein Problem?
Auf jeden Fall. Deswegen muss man die Patienten dann immer beruhigen, dass diese Therapien, die wir dann empfehlen, auch sicher sind. Und das viel größere Risiko sowohl für Mutter als auch das Kind wäre dann halt ein Flair beispielsweise der autoimmunen Hepatitis während der Schwangerschaft. Wobei man sagen muss, der Flair der autoimmunen Hepatitis kommt typischerweise auch erst nach der Schwangerschaft oder kurz nach der Schwangerschaft, weil natürlich im Rahmen der Schwangerschaft schon so eine Autoimmunsuppression abläuft und in der Regel die AIH weniger aktiv während der Schwangerschaft ist. Aber wie gesagt, das Fatalste wäre halt ein Flair der AIH unter der Schwangerschaft.
Und jetzt ist das schon ein Stichwort für die kritischen Situationen bei den Autoimmunlebererkrankungen. Bei welchen Warnsignalen sollten denn Patienten dann auch einem Lebertransplantationszentrum vorgestellt werden?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass die Patienten, die sich im Stadium halt der Leberzirrhose befinden, einmal einem Transplantations- und Expertenzentrum vorgestellt werden sollten, um einfach den aktuellen Stand zu erfassen. Und ja auch, um die Prognose einzuschätzen, wie lief die Therapie bisher, ist abzusehen, dass das ein Transplantationskandidat ist oder wird. Also das Stadium der Leberzirrhose, würde ich sagen, ist ein wichtiger Eckpunkt, um die Vorstellung im Transplantationszentrum durchzuführen. Es gibt aber auch die Situation, dass die PSC durch die Schäden der Gallenwegen zu einer vermehrten Cholestase führt, zu häufiger Cholangitiden, sodass auch diese Patienten ohne das Vorliegen einer Leberzirrhose, einer Lebertransplantation zugeführt würden. Und wir wissen ja, dass die PSC, weil wir keine gute Therapie haben, auch die deutlich aggressivere Erkrankung ist. Mhm. Deswegen würde ich auch da pauschal raten, PSC-Patienten sollten insgesamt alle auch einmal einem Transplantationszentrum vorgestellt werden. Mhm. Ja, und bei der Autoimmunhepatitis gibt es natürlich in der Anfangszeit bei der Diagnostik noch die besondere Situation, dass sich die AIH fulminant akut manifestieren kann im Rahmen der Erstdiagnose, wo man dann recht schnell merkt, dass man durch die Cortisontherapie die Entzündung nicht gut kontrolliert kriegt. Auch da sollte frühzeitig, schon nach den ersten Tagen der Therapie, wenn die nicht gut läuft, Kontakt mit einem Transplantationszentrum aufgenommen werden.
Ja, Herr Sebude, vielen Dank. Ich glaube, das waren jetzt wirklich 10 sehr konkrete Punkte für den Umgang mit Patientinnen und Patienten an diesen ja doch schwierigen und dramatischen Erkrankungen, aber eben auch gut handelbaren Erkrankungen leiden. Ganz zum Schluss vielleicht nochmal, was ich schon auffällig fand bei dieser Leitlinie. Also bei allen DGVS-Leitlinien, gastroenterologischen Leitlinien arbeiten Pädiater mit, aber nicht so intensiv wie bei dieser Erkrankung. Noch 2 Worte, das war ja eine ganz interessante Zusammenarbeit und konstruktive Zusammenarbeit, gerade mit den Pädiatern, fand ich.
Fand ich auch und finde ich auch. Das hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben halt auch bei der Zusammensetzung der Arbeitsgruppen strikt drauf geachtet, dass er natürlich insbesondere bei der AIH und PSC und auch bei dem Transplantationskapitel Pädiater aktiv mitarbeiten in Zusammenarbeit. Der Hintergrund ist einfach der, dass diese Erkrankungen sich häufig auch im Kinder- und Jugendalter manifestieren und dann die Patienten in die schwierige Phase der Transition kommen, wo häufiger Adhärenz nicht gewährleistet ist und deswegen halt wir die Patienten durch diese Zeit am besten bringen, wenn wir auch als Behandler gut zusammenarbeiten und von den Problemen dieser Transitionszeit wissen. Und ja, deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir in dieser Leitlinie da gut zusammengearbeitet haben.
Ja, ist toll und es ist ja noch nicht zu Ende, darüber haben wir gesprochen. Die nächsten Leitlinien sind schon in der Pipeline. Lieber Herr Sebude, herzlichen Dank für dieses Interview. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass wir Ihnen die wichtigsten Punkte der Leitlinie so für den Alltag vermitteln konnten. Ich fand es super stringent. Ich selber habe super viel gelernt, Herr Sebude. Ich fand es wirklich toll. Obwohl ich eigentlich bei jedem Leitlinien-Jofix dabei war, war das doch mal ein ganz anderer Blick auch für mich. Falls Sie Themen vermissen oder wir Themen vertiefen sollen, dann freuen wir uns natürlich auf Feedback und Kommentare. Das machen wir gerne. Es gibt einige Dinge auch zu den neuen Forschungsansätzen, die man wirklich ad extenso noch besprechen könnte. Bis hierhin aber erstmal, Herr Sebude, herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Lühne. Es hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu plaudern.
Fand ich auch und bis bald.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.